wenn ich hierher komme, immer wieder auch zu entdecken, was sich verändert. Ich sehe immer mal neue Gesichter, ich sehe einen neuen schönen Tisch und ich finde das richtig gut. Ich freue mich darüber, dass ihr nicht stehen bleibt und ja, euch immer wieder auch verändert, denn Stillstand ist der Tod, wie es so schön heißt. Und ein bisschen hat das auch mit der Predigt heute zu tun. Da geht es nämlich auch um Veränderung. Es gibt ja in der christlichen Welt immer wieder bestimmte Trends, Themen, Bücher, die zu einer bestimmten Zeit sehr angesagt sind und so durch die Gemeinden wabern, meist dann noch mit passenden Arbeitsheften für Kleingruppen dazu. Zum Beispiel, vielleicht erinnert ihr euch, vor bestimmt 25 Jahren Rick Warren, Leben mit Vision. Dann gab es mal Glaube am Montag, so eine Aktion der Evangelischen Allianz. Und momentan ist sehr angesagt die Videos und auch die Bücher von The Chosen. Vielleicht habt ihr das auch schon gesehen. Und habt auch in dem Laufe der Jahre schon mal den ein oder anderen Trend mitgemacht und davon profitiert. Ich bin da meist eigentlich ganz gut informiert, da ich so die Kataloge von SCM regelmäßig studiere. Aber ein Trend aus dem Jahr 2002 ist irgendwie an mir total vorbeigegangen. Und vor einigen Jahren erwähnte jemand im Hauskreis den Namen einer biblischen Person, den ich bis dahin noch nie gehört hatte. Und auf meine Nachfrage bekam ich dann eine Bibelstelle genannt und zitiert und es handelte sich tatsächlich nur um zwei Verse, doch die haben mich seitdem nicht mehr ganz losgelassen. Vielleicht habt ihr damals das Buch zum Trend gelesen, dann bekommt ihr heute in der Predigt eine kleine Auffrischung, aber vielleicht ist das Ganze auch genauso neu für euch, wie es für mich war. Ja, um wen geht es? Es geht um einen Mann, der im Alten Testament, wie gesagt, nur in zwei Versen, und zwar in einem Geschlechtsregister, erwähnt wird. Und normalerweise sind Geschlechtsregister fürchterlich langweilig, weil da werden einfach seitenweise nur Namen aufgezählt, wer wen gezeugt hat. Aber dieser Mann war offensichtlich so besonders, dass eben nicht nur sein Name und seine Nachkommen erwähnt wurden, sondern es wurde auch etwas über sein Leben aufgeschrieben. Es handelt sich um Jabez. Vielleicht klingelt es jetzt bei dem einen oder anderen, habt auch schon mal davon gehört oder eben den Trend mitgemacht. Jabez war kein Mann der großen Taten, so wie Mose oder David. Aber wir erfahren in 1. Chronik 4, die Verse 9 und 10, Folgendes über ihn. Ich lese euch das jetzt erstmal nach der Luther-Übersetzung. Jabez war angesehener als seine Brüder. Und seine Mutter nannte ihn Jabez, denn sie sprach: Ich habe ihn mit Kummer geboren. Und Jabez rief den Gott Israels an und sprach: Ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest, dass mich kein Übel bekümmere. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Nur zwei kurze Verse, aber die haben es ganz schön in sich, finde ich. Um diesen Text zu verstehen, muss man ein bisschen was über die Namensgebung im alten Israel wissen. Es war nicht so, dass die Eltern schon Monate vorher im Internet die ausgefallensten und beliebtesten Vornamen googelten und es war auch nicht so wie im Neuen Testament, dass ein Kind den Namen seines Vaters oder anderer Verwandter bekam. Sondern das Kind wurde nach der Geburt der Mutter in den Schoß gelegt und sie entschied dann aus der Situation heraus, welchen Namen das Kind bekommen sollte. Das konnten Erwartungen, Wünsche oder auch Gemütszustände sein. Bekannte Beispiele dafür sind Jakob, Fersenhalter, der die Ferse seines Zwillingsbruders Esau hielt, Josef, den seine Mutter Rahel er möge hinzufügen, also noch einen Sohn, bedeutet, oder auch die Söhne Leas, wenn man die mal verfolgt, das beschreibt ihre ganze Geschichte, die sie mit Gott erlebt. Und so konnte auch der Umstand der Geburt über den Namen entscheiden. Ein tragisches Beispiel ist Benjamin, der zweite Sohn von Rahel. Sie nannte ihn Ben-Oni, Sohn meines Unglücks, denn sie spürte, dass seine Geburt ihr das Leben kosten würde. Sein Vater Jakob benennt ihn aber um in Sohn meines Glücks. Und er ändert somit das Vorzeichen von Benjamins Leben. Denn im alten Israel galt wohl auch ein bisschen Nomen est Omen. Wir kennen nicht die Umstände von Jabes Geburt. Aber seine Mutter nennt ihn, ich habe ihn mit Kummer geboren, oder es gibt auch Übersetzungen, die sagen, Sohn meines Schmerzes. Vielleicht hatte sie sehr unter der Geburt gelitten oder war sogar später auch daran verstorben. Vielleicht fehlte ihr ein Vater und die ganze Situation war irgendwie kummervoll. Wir wissen es nicht. Aber die Umstände müssen so schlimm gewesen sein, dass sie, obwohl sie einen gesunden Sohn geschenkt bekam, ihrem Neugeborenen diesen negativen Stempel aufdrückte. Und so stand sein Leben erst einmal unter einem eher schlechten Vorzeichen. Und so etwas gibt es heute auch noch. Vielleicht nicht unbedingt in der Namensgebung. Aber auch heute können Eltern ihren Kindern Stempel aufdrücken und damit ihr Leben negativ beeinflussen. Zum Beispiel, indem sie dauernd Sätze sagen wie, du bist ein Tollpatsch. Oder du bist zu dumm, zu hässlich, zu ungezogen. Und das Kind fühlt sich dadurch möglicherweise abgelehnt und nicht geliebt. Es empfindet sich als Problem oder Last. Dadurch verinnerlicht es dann Glaubenssätze, die sein ganzes Leben prägen. Und als Kind kann man nichts dagegen tun. Man übernimmt diese Sätze einfach ungefiltert. Und ich schätze, dass jeder von uns, auch wenn er liebevolle Eltern hatte, den ein oder anderen negativen Glaubenssatz meist unbewusst verinnerlicht hat. Zum Beispiel, ich bin ein Versager, ich bin nicht liebenswürdig, ich bin nicht wichtig, ich muss immer nett und hilfsbereit sein, ich darf nicht auffallen und so weiter. Manche dieser Sätze können sogar dann noch eine geistliche Komponente haben, sodass sie dann noch zum frommen Leistungsdruck führen, gerade wenn man in einer christlichen Gemeinde aufgewachsen ist. Ich bin kein guter Christ, ich bin so sündig, ich muss mich anstrengen, um meine Erlösung zu verdienen, ich muss immer meinem Nächsten helfen. Und man kann dabei stehen bleiben, diese Sätze glauben und sagen, so ist das halt. Das ist eben wie ein Name, ich habe diesen Stempel und daran lässt sich auch nichts ändern. Und dann erleben wir das oft auch, dass sich diese Aussagen erfüllen und wir stigmatisieren uns im Grunde selbst, nicht die Sätze. Wenn dir deine Mutter sagt, dass du nie eine gute Köchin wirst, dann erfüllt sich das vermutlich auch, wenn du daran glaubst. Und so hätte Jabes die negative Prägung seiner Mutter auch annehmen können und sagen können, ja, ich bringe nur Schmerz und Kummer. Und er hätte genau das in seinem Leben erfahren. Er selbst wäre vielleicht krank geworden oder hätte die Menschen um sich herum unglücklich gemacht. Aber man kann gegen diese Prägung etwas unternehmen. Man ist ihnen nicht hilflos ausgeliefert. denn man kann als Erwachsener an sich arbeiten. Dabei muss man dann aufpassen, dass man nicht auf der anderen Seite vom Pferd fällt, zum Beispiel, dass man dann alles Mögliche daran setzt, um gut kochen zu können, nur um seiner Mutter das Gegenteil zu beweisen und dadurch dann zu Dingen angetrieben wird, die man eigentlich gar nicht möchte, die einem keinen Spaß machen oder so gar nicht gut tun. Hier ist dann die Unterstützung eines Seelsorgers oder Therapeuten, mit dem man diese negativen Glaubenssätze erst einmal ausspürt und dann in positive umwandelt, oft hilfreich und nötig. Doch an Jabes Beispiel sehen wir, dass wir auch noch etwas anderes tun können. Etwas, das eigentlich so naheliegend ist, dass wir manchmal aber doch schnell vergessen. Jabes betet. Er betet, weil er sich nicht abfinden will mit der Stigmatisierung in seinem Leben. Er glaubt an die Kraft des Gebetes und daran, dass sein Gott größer ist als ein negatives Omen, das ihm seine irdische Mutter verpasst hat. Wenn wir uns für Gott entscheiden, dann werden wir seine Kinder, heißt es in Römer 8, 15 und 16. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als Christen sind wir in Gottes Familie adoptiert. Und müssen deshalb auch nicht bleiben, wie wir sind. Denn bei Gott gibt es Veränderung. Wir haben nicht mehr nur die DNA unserer Eltern und deren Prägung. Wir haben auch die DNA Gottes. Und können uns so von unserem himmlischen Vater prägen lassen. Und das ein Leben lang. Das ist die gute Nachricht. Weil es damals noch keine Therapeuten gab, wendet Jabes sich also an die einzige Adresse, die für ihn Sinn macht. Er weiß, dass er sein Leben nicht in der Hand hat und deshalb betet er zu dem allmächtigen Gott. Er wendete sich zu dem Gott Israels und sprach, lesen wir. Und jetzt schauen wir uns im Folgenden ein bisschen genauer an, was er betet. Als erstes, bitte segne mich. Vermutlich kannte Jabes die Geschichte seines Urahns Jakob, der am Jabbok mit Gott ringt und sagt in 1. Mose 32, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und genau wie Jakob erwartete Jabes von Gott Gutes. Ja, er fordert es förmlich ein. Denn er wusste, er ist der Geber guter Gabe, nur er kann Fluch in Segen verwandeln, Verletzung in Heilung, Minderwertigkeitsgefühle in Selbstwert, Angst in Vertrauen, Trauer und Schmerz in Freude, Zweifel in Frieden. Ich kenne eine sehr einfache, aber wirksame Gebetsübung, die ich euch gerne mitgeben möchte, bei der man mit den Händen im Gebet förmlich Dinge bei Jesus austauschen kann. Man hält die geschlossenen Hände nach unten und sagt Jesus, was man loswerden möchte. Und wenn man bereit ist, öffnet man die Hände und lässt es los, zum Beispiel Angst. Und dann, wenn man es geschafft hat, die Angst loszulassen, dreht man die Hände um und empfängt das, was Jesus stattdessen einem geben möchte. Zum Beispiel Vertrauen. Denn Jesus hat nur Gutes für uns. Und er will uns bereitwillig all diese Segnungen schenken. Und diese Übung könnt ihr immer wieder machen, mit ganz vielen verschiedenen Dingen. Wenn dir negative Gedanken oder Muster auffallen, dann kannst du sie im Gebet Jesus hinlegen und stattdessen Neues, Gutes von Jesus empfangen. Die zweite Bitte. Erweitere mein Gebiet. Damals galt eine Gebietserweiterung von Land und Tieren als sichtbarer Beweis für Gottes Segen. Heute würden wir vielleicht stattdessen für beruflichen Erfolg, eine schöne Wohnung, eine Familie und Freunde beten und sagen, dass wir gesegnet sind. Und für solche Dinge zu beten ist durchaus legitim. Wir dürfen sie dankbar empfangen und ja, sie sind Ausdruck von Gottes wunderbarem Segen. Aber wenn wir nur bei diesen vordergründigen Dingen hängen bleiben, geht uns eine ganze Menge verloren. Vielleicht möchtest du mit dem Gebet der Gebietserweiterung noch einen Schritt weitergehen. Denn Segen kann sich ja auch noch in ganz anderen Dingen zeigen. So könnten wir beten, erweitere meinen Horizont oder meinen Spielraum, meinen Wirkungskreis. Zum Beispiel vermehre oder entwickle du meine Gaben, damit ich sie für dich einsetzen kann und für dich Frucht bringe. Sprenge meine inneren Ketten, die andere oder ich selbst mir angelegt haben, damit ich frei sein kann und mich entfalten kann. Gib mir deine Kraft und lass mich erleben, was du alles durch mich vollbringen kannst. Hilf mir, meine Träume und Visionen, die du in mich hineingelegt hast, zu verwirklichen. Gib mir den Mut, Neues zu wagen und zeige mir Wege auf, die ich gehen kann. Solche Bitten könnten für uns eine Gebietserweiterung sein, könnten uns von der Enge in die Weite führen. Und so können auch Krisen wie zum Beispiel persönliche Schwierigkeiten oder auch die Corona-Pandemie nicht nur eine negative Erfahrung, ein Unglück sein, sondern auch eine Gebietserweiterung. Wenn man zum Beispiel nicht einfach nur abwartet, dass es hoffentlich irgendwann vorbeigeht, sondern auch eine Chance darin sieht, zu wachsen oder neue Wege und Ideen auszuprobieren, die dann zu einem Gewinn werden. Zum Beispiel habe ich das tatsächlich in der Corona-Pandemie so erlebt. Meine übergemeindliche Theatergruppe wäre eingegangen, wenn wir nicht die Zoom-Konferenzen für uns entdeckt hätten. Keiner möchte das heute mehr missen. Was für ein Gewinn. Wir haben über mehrere hundert Kilometer hinweg teilweise ein Stück entwickelt, auch online sogar geprobt und nach der Corona-Pandemie aufgeführt. Oder meine Schwiegereltern konnten so noch an ihrem Gemeindeleben per Zoom-Telefonkonferenz teilnehmen. Und die Gemeinde hat das nach der Pandemie aufrechterhalten, diesen Service. Und jetzt wären sie zu alt, um noch in die Gemeinde zu gehen. Aber sie können immer noch an ihrer Gemeinde teilnehmen per Telefon. Und so wurde das zu einer wirklichen Chance. Vielleicht möchtest du in einer stillen Minute mal darüber nachdenken, wo es für dich dran sein könnte, dein Gebiet zu erweitern. Und dann vielleicht Gott auch mutig darum zu bitten. Die dritte Bitte. Steh mir bei mit deiner Kraft. Oder Luther übersetzt, dass deine Hand mit mir wäre. Jabez bittet Gott, dass er ihm hilft, sein Leben zu meistern. Und es ist auch ein Gebet um Kraft und Führung. Wir machen ja oft so unsere eigenen Pläne und hoffen, dass Gott sie dann irgendwie schon segnen wird. Jesus aber bittet, nicht Jesus, Jabez bittet um Gottes Beistand für sein ganzes Leben, nicht nur für seine eigenen Pläne. Er stellt sich bewusst unter seine Führung und lässt damit zu und rechnet auch damit, dass der allmächtige Gott eingreift. Er akzeptiert, dass es nicht immer nach seinem Willen geht, sondern nach Gottes Willen. Ich finde es ehrlich gesagt immer wieder ein Wagnis, ja auch eine Überwindung, zu Gott zu sagen, ich vertraue dir. Ich glaube, dass du es gut mit mir meinst, auch dann, wenn es nicht danach aussieht. Aber dieses Gebet lohnt sich, denn wir können dadurch erleben, wie sich durch Gottes Handeln und Macht doch nochmal alles umdrehen kann. Ich habe es in den letzten anderthalb Jahren zweimal in beruflichen Situationen erlebt, wo es auch um Entscheidungen ging, wo ich dachte, okay, der Weg ist jetzt hier zu Ende, da geht es nicht weiter. Und plötzlich hat sich nochmal alles verändert und es gab einen neuen Weg. Oder wir können erleben, wie wir uns selbst durch dieses Gebet verändern, indem wir zum Beispiel schwierige Dinge in einem anderen Licht sehen oder trotz der Umstände Frieden erfahren, weil wir tief in uns wissen, dass Gott am Werk ist und das Steuer in der Hand hat. Und die vierte Bitte, bewahre mich vor Unglück und Schmerz. Andere Übersetzungen sagen auch Anfechtung. Also das ist ja wohl ein ziemlich unrealistisches Gebet, oder nicht? Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich finde das fast schon ein bisschen unverfroren, so etwas zu beten. Schließlich wird uns in der Bibel kein schmerzfreies Leben garantiert. Weder in körperlicher noch in seelischer Hinsicht. Schmerz gehört zum Leben dazu. Und ihr wisst das alle. Schon allein deswegen, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Aber gerade deswegen haben wir auch Gebet um Gottes Schutz und Beistand nötig. Diese Bitte von Jabez ist durchaus menschlich, besonders wenn man seine Vorgeschichte und den Fluch, der auf seinem Leben zu liegen scheint, bedenkt. Aber er wagt es, Gott darum zu bitten, dass das negative Omen des Schmerzes, das über seinem Leben steht, in ein positives verwandelt wird. So wie bei Benjamin. Er bittet Gott darum, dass er den Fluch bricht und erlebt Veränderung. Eine Namensumschreibung beim Standesamt, das ging damals noch nicht. Aber viel wichtiger als der Name ist doch, dass Jabez den Gott Israels, der in der Geschichte seines Volkes immer wieder eingegriffen hat, um seine Hilfe bittet und ihm zutraut, dass er das Blatt wenden kann. Ein solch vertrauensvolles Gebet ist leider trotzdem kein Garant dafür, dass wir keinen Schmerz und keine Anfechtung erfahren. Aber wenn wir erst gar nicht darum bitten und Gott von vornherein aus unserem Leben ausschließen oder gar damit rechnen, dass schlimme Dinge passieren, dann wird unser Fokus vermutlich auch immer darauf liegen. Und wir lassen uns so viele Gebetserhörungen entgehen. Denn wenn wir ehrlicherweise mal genau hinschauen, erhört Gott tatsächlich sehr viele Gebete um Bewahrung, Schutz, Beistand und auch Segen. Und wenn wir die ersten drei Bitten von Jabez ernsthaft beten, dann sind wir vielleicht auch besser in der Lage, Schmerz und Anfechtung durchzustehen, wenn sie uns dann doch treffen. Und es hilft, diese Dinge, diese Gebetserhörungen aufzuschreiben, damit wir uns daran erinnern können, damit Vertrauen wachsen kann und wir in den Schwierigkeiten des Lebens darauf zurückgreifen können und sie uns Halt geben. der Abschluss des Verses oder dieses Abschnitts über Jabes ist sehr erstaunlich. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Das ist ein genauso schlichter Satz wie diese ganze Geschichte. Jabes betet und Gott erhört sein Gebet. Allerdings erfahren wir nichts darüber, wie lange es gedauert hat. Vielleicht brauchte er sehr viel Geduld. Vielleicht dauerte es sogar sein ganzes Leben lang. Aber entscheidend ist, Jabes ist aktiv den ersten Schritt gegangen. Er hat sich nicht in eine Ecke verkrochen und mit seiner Situation abgefunden. Und er hat auch nicht einfach nur gewartet, dass Gott endlich eingreift. Er hat die Initiative ergriffen und Verantwortung für sein Leben übernommen. Im Gebet hat er Gott sein Leben überlassen und ihm seine leeren Hände hingehalten. Jabes hat vertraut und geglaubt und durfte schließlich die Frucht seines Glaubens ernten. Denn damit wird nämlich der Abschnitt eingeleitet. Er war der Angesehenste unter seinen Brüdern. Dieses Ansehen war damals sehr wichtig. Vielleicht war er noch nicht mal eben der Älteste und dann war es ganz besonders, dass er der Angesehenste war. Und es war auch ein Zeichen von Gottes Segen. Und das hat mich zu der Frage gebracht, wo oder wie können wir heute in der Gesellschaft eigentlich angesehen sein oder anstreben, angesehen zu werden? Vielleicht nicht unbedingt, weil wir so reich, schön und erfolgreich sind. Aber ich denke, es ist erstrebenswert, dass wir als Christen anderen in der Gesellschaft auffallen. Zum Beispiel dadurch, dass wir aufrecht durchs Leben gehen, dass wir Haltung zeigen, dass wir demütig, barmherzig, großzügig, hilfsbereit, liebevoll im Umgang untereinander, aber eben auch mit allen anderen Menschen sind. Und so sein Segen an uns auch für andere sichtbar werden kann. In welchen Bereichen möchtest du konkret etwas einüben, um ein Zeugnis für diese Welt zu sein? Vielleicht möchtest du mal im Nachgang der Predigt darüber nachdenken. Auch wenn das Gebet des Jabes sehr kurz ist, so stecken dort doch einige Aspekte drin. Und vielleicht hatte ich heute Morgen nur einer davon angesprochen und dann nimm diesen mit in dein Gebetsleben. Aber vielleicht möchtest du auch das Experiment starten und dieses einfache Gebet jeden Morgen vertrauensvoll komplett beten. Hier seht ihr es nochmal, alle vier Bitten. Und dann schau, was dadurch in deinem Leben und in deinem Glauben passiert. Ich finde, das Gebet des Jabes ist besonders gut geeignet für die, die sich schwer tun, lange und konzentriert zu beten. Es sind nur vier kleine Bitten, die aber im Vertrauen gebetet viel Kraft und Potenzial haben. Wenn das interessiert, kann das eben im Buch zum Trend von Bruce Wilkinson, das Gebet des Jabes, auch nochmal nachlesen. Das Gebet des Jabes kann ein Anreiz sein, uns immer wieder den verändernden, heilenden und segnenden Kraft Gottes auszusetzen, sodass wir vielleicht eine neue Fülle in unserem Leben gewinnen und erleben, wie Gott handelt und Gebet erhört. Und das wünsche ich euch sehr.